Hi Gabriel, herzlichen Glückwunsch. 7 Jahre ist eine lange Zeit. Ich kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Ich habe selber die Zeit bei dir ein bisschen begleiten dürfen, war zweimal da und schätze sehr, wie du unserem gemeinsamen Handwerk nachgehst. Große Props von einem Podcaster zum anderen. Alles Liebe und auf die nächsten 7 Jahre. Tschüss, tschüss.
Herzlich willkommen zum 7. Geburtstag des New Work Chat Podcast. Heute die 365. Folge mit Julia Jankowski. Viel Spaß!
Moin, hier spricht der H. von der Kommunikationsberatung Hyper. Lieber Gabriel, ich gratuliere dir zu 7 Jahren New Work Chat Podcast. Was für eine großartige Leistung, dass du durchgehalten hast, weitergemacht hast, dass du Menschen eine Bühne gegeben hast, die arbeiten, neu denken, anders denken, weiterdenken und damit auch nicht aufhörst zu einer Zeit, da New Work vielleicht nicht mehr als Label gefragt ist, aber wir uns trotzdem alle erst recht dank KI die Frage stellen, wie werden wir in Zukunft arbeiten. Ich freue mich auf jede weitere Episode, ich freue mich über jede weitere Episode und ich glaube, deinen HörerInnen geht es ganz genauso. Hoffentlich auf viele weitere Jahre New Work Chat Podcast. Danke für alles, was du leistest und Happy Birthday.
Hallo, ich bin Markus Albers, der Autor des Buches Die Optimierungslüge und ich gratuliere sehr herzlich zum Jubiläum, lieber Gabriel.
Mein lieber Gabriel, live from the streets of Hamburg-Eimsbüttel. Ich sag mal so, 7 Jahre sind eine lange Zeit und so lange einen Podcast durchhalten ist etwas ganz Besonderes. Deswegen auch ganz besondere Grüße zum Jubiläum. Mein Name ist Nico Wexman. Wir hören uns.
Lieber Gabriel, alles Gute zu deinem Jubiläumspodcast und famosen Storytelling. Was dich und deinen Podcast für mich auszeichnet, ist nicht nur deine Spontanität und die mucklige Gesprächsatmosphäre mit dir, sondern dein Können zuzuhören, was immer so einfach klingt, aber für mich ein Handwerk ist, was du einfach beherrschst. Ich finde es wunderbar, wie du die Menschen mit deinem Podcast seit 7 Jahren einander näher bringst. Steckt da vielleicht doch ein kleiner Teamcoach in dir? Das besprechen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir eine neue spannende Story austauschen. Herzliche Grüße aus Hamburg.
Hallo, lieber Gabriel. Happy Birthday. 7 Jahre New Work Stories. Das ist eine Leistung. Und 7 ist ja auch so eine tolle Zahl. Es ist eine heilige Zahl. Es ist eine besondere Zahl für viele Menschen. Viele haben sie als Lieblingszahl. Und jetzt nimmst du auch gerade die 365. Folge auf, also genauso viele Folgen, wie es Tage im Jahr gibt. Das heißt, du hast es gerade mit den wichtigen und magischen Zahlen, die uns alle begleiten, nicht nur im Kontext von Zukunft der Arbeit. Aber in dem Kontext möchte ich mich ganz besonders dafür bedanken, dass es dich gibt, dass du diesen Podcast hochhältst, dass du ihn weiterführst, dass du über 7 Jahre immer wieder interessante Gäste und Gästinnen hast, einige von uns ja auch häufiger schon eingeladen hast und wir so auch selber an uns selber und anderen erleben können, wie sich die Zeiten ändern und wie wichtig es ist, dieses Thema immer mitzudenken und mitzunehmen, gerade auch jetzt in den Zeiten, wo die Geopolitik uns das Leben nicht leicht macht. In diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du der Anker bist, dass du uns immer wieder einlädst, dass du allen Menschen die Möglichkeit gibst, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und neue Arbeit nicht aus dem Auge zu verlieren. In diesem Sinne, Happy Birthday und auf die weiteren 365 Folgen, hoffentlich in den nächsten 7 Jahren. Deine Christiane.
Moin Gabriel, Max Hergt hier. Herzlichen Glückwunsch zu 7 Jahren New Work Chat Podcast. Ein fantastisches Format. Bitte weitermachen. Danke dir. Mach's gut. Ciao.
Hey Gabriel, hier ist Sabri. Glückwunsch zu 7 Jahren New Work Chat. In einer Zeit, in der New Work so abgenutzt wirkt wie eine alte Jeans, gibst du dem Thema wieder richtig Bedeutung. Du stellst echte Fragen, du hörst wirklich zu. Und genau deshalb bewegt dein Podcast Menschen und auch mich tatsächlich. Auf die nächsten 7 Jahre mutigen Dialog. Und ganz ehrlich, die Arbeitswelt wäre ärmer ohne dich. Und dem New Work Chat. Happy Birthday.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich riesig, dass Julia Jankowski heute da ist zur großen Geburtstagsfolge. Heute steht der 7. an. Hallo Jule.
Hallo, jetzt wollte ich schon 6 zeigen. Nein, 7. 7. Letztes Jahr haben wir gefeiert die Einschulung. Was ist mit 7?
Ich weiß auch nicht, was die 7 bedeutet.
Verflixte 7. Jahr ist rum.
Mir ist nur vorhin aufgefallen, dass der Podcast älter ist als meine jüngste Tochter, die nämlich im Januar erst 7 wird.
Oh, wow. Oh.
Ja.
Okay, okay. Also das heißt, es gab erst den Podcast und dann hast du trotz Babyzeit Säuglingsphase durchgezogen.
Ja, das könnte man so sagen. Und interessanterweise, das weißt du ja, spielen die Kiddies bei mir auch irgendwie eine Rolle im Podcast.
Ja,
aber da sind wir schon eigentlich mittendrin in der Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Ich weiß gar nicht zum wievielten Mal, bestimmt zum vierten oder fünften, ne? Könnte sein.
Ja, fünf glaube ich nicht. Ja, das überlagert sich ja bei uns so ein bisschen mit dem Radkowski. Apropos, darüber wird zu reden sein. Was machen wir eigentlich damit? Das müssen wir mal wieder aufleben lassen, unser Radkowski, oder?
Ja. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Mhm. Einige kennen dich bestimmt schon, entweder hier aus diesem Podcast oder von deinem schönen Podcast, dem Good Work Podcast, oder auch aus unserem neuen Format Radkowski. Wobei, so neu ist es ja auch nicht, ne?
Ich hab nicht mitgeschrieben, wann wir angefangen haben, aber es fühlt sich so an, als ob es noch nicht ein Jahr ist. Also ich glaube nicht, dass wir schon Geburtstag haben.
Ich will zu diesem Jubiläum, das habe ich dir ja heute am Telefon schon gesagt, gar keine riesen Thomas Gottschalk-Show draus machen, wo wir nochmal die riesen Retro machen, sondern ich freue mich einfach auf ein assoziatives Gespräch, wie man so schön sagt. Und wir gucken einfach mal, wo es uns heute so hintreibt. Magst du dich trotzdem nochmal für die, die heute vielleicht auch zum ersten Mal hier einschalten? Vielleicht gibt es ja Leute, die zum ersten Mal heute in den New Work Chat reinhören. Das würde mich natürlich riesig freuen. Wenn das so ist, schreib mir bitte mal. Vielleicht würdest du dich trotzdem für die mal vorstellen.
Okay, stell mich sehr gerne nochmal vor. Also mein Name ist Julia Jankowski. Ich bin, oh, jetzt geht's schon los. Auf dem Wege schon halte ich fest, 58 zu werden. Also
ach, das stimmt doch gar nicht.
Schon gar nicht, ja. Doch, das stimmt, das stimmt, das ist wirklich so. Und ja, also seit diesem Jahr führe ich einen Titel, der mir zugeflogen ist, dieser Titel, und den verwende ich hier auch gerne mal, nämlich die Arbeitsfeuilletonistin. Also das ist das, was ich tue. Ich beobachte das, was in der Arbeitskultur sich so treibt, was sich entwickelt, was sich verwickelt vielleicht auch. Und das kommentiere ich, bewerte ich, sortiere ich. Das ist das, was ich in meinem Podcast mache, Good Work. Oder auch wenn ich schreibe auf LinkedIn oder auch in Fachzeitschriften. Und neben dem bin ich vor allen Dingen auch als systemische Organisationsberaterin unterwegs. Organisationsentwicklung, das sind meine Themen mit Führungsteams und so weiter und so fort. Also das heißt, so ein bisschen mindestens mal zwei gespalten, ja, bin ich da beruflich unterwegs. Und ansonsten, ja, wir zwei tauschen uns sehr gerne aus. Wir sind freundschaftlich verbunden, in überwiegender Zeit digital, aber nicht nur, oder, Gabriel? Es gab ja auch schon ein paar echte Begegnungen.
Ja, das stimmt. Und das genieße ich natürlich immer. Manchmal hat es sich auch sehr spontan ergeben. Aber wir sind ja ganz gut eingegroovt. Und ich glaube, bei uns beiden sind die meisten Podcasts auch remote aufgenommen worden. Das kommt ja auch aus einer Zeit, in der das irgendwie normal war. Jetzt ist es natürlich auch schön, wenn man die Gelegenheit hat, das vor Ort zu tun. Aber ja, am Ende geht es natürlich um Begegnung. Ich freue mich, dass wir uns heute hier auch wieder begegnen. Das ist immer schön, weil du nicht nur zum Thema Podcast viel zu sagen hast, sondern natürlich auch zum Thema Arbeit und auch noch zu vielen anderen Themen. Ich finde es ja immer schön, mit Menschen hier zu sprechen, mit denen man über verschiedene Themen sprechen kann, sodass auch der Ausgang ungewiss ist.
Genau, das kann sich mal sehen, wohin uns das Gespräch trägt, Gabriel.
Ich muss dir erstmal erzählen, weil ich ja gerade schon meine Kinder ansprach, also wer hier auch vielleicht neu dabei ist, ich bin ja dreifacher Vater und tatsächlich ist das ja auch so die Wiedererkennungsgeschichte des Podcasts bei mir, dass meine Tochter die Leute, die zu Gast sind, ja kurz vorstellt, also namentlich erwähnt. Und ich habe noch mal ganz am Anfang reingehört, also im Oktober 2018, ja genau, haben wir ja mit dem New Work Chat begonnen, damals auch noch auf Soundcloud. Da war das wirklich noch die Große, die Laila, die ich engagiert habe. Und dann war es lange, lange, lange die Mathilda, die sich auch natürlich mit der Stimme sehr verändert hat. Also wenn man noch
absolut, ja,
in die früheren Folgen reinhört, dann merkt man das. Und jetzt ist wirklich ja immer öfter auch die Jüngste schon da, die Frieda, die, wie gesagt, erst 7 wird. Also das mit den Kids. Was war die jüngste Gästin oder der jüngste Gast, den du bei dir hattest?
Du stellst Fragen. Also der jüngste oder die jüngste Gästin, Gast kann ich dir gar nicht, da müsste ich jetzt ganz schnell überblicken, fällt mir so schnell nicht ein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt einen sehr jungen Gast da hatte, nämlich Jasmin Embarek. Und Jasmin Embarek ist unfassbarerweise, das ist ja Journalistin bei der Zeit, auch Podcasterin bei Apofika und hat auch noch einen bei der Zeit einen Podcast, den sie betraut und erfolgreiche Mehrfachautorin, also von ihrer Vita her würde man sie so mal in der geschmeidige Mitte 40 schieben, ist aber nicht so. Sie ist, glaube ich, nee, sie ist bei weitem keine 30 Jahre alt, also sie ist vielleicht, ich glaube, sie ist 28 oder sowas oder noch jünger.
Ja.
Ja, ja, und also unfassbar schnell im Kopf und auch mit der Zunge. Also sie kann sehr schnell das, was sie sowieso schon gedanklich, mental prozessiert, unheimlich eloquent und schnell wieder auf den Punkt bringen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Was war dein jüngster Gast?
Genau, die Mathilda.
Die war schon, war die auch schon richtig Gast bei dir?
Die war auch schon mal zu Gast von einer längeren Zeit.
Ah, ach so. Mhm.
Das war noch so in der Pandemie, da sprachen wir auch so über die Schule, das war so Homeschooling und und darüber hinaus, ich habe ja immer mal wieder auch Startup-Gründer, weil ich dieses Grundthema so interessant finde. Und da sind auch immer mal wieder Leute in den 20ern, die so frisch aus dem Studium kommen und dann da so reinstarten. Ich kann jetzt allerdings gerade gar nicht sagen, wer da so der Jüngste war. Aber nochmal zurück zur Party, weil wir ja heute den siebten Geburtstag hier feiern. Das machen wir heute nicht in dem Sinne, wie Philipp Westermeier das gerade gemacht hat, aber der hat ja auch 10 Jahre geschafft. Ja. Also wenn ich 10 habe.
The Podfather, das fand ich gut. Hast du das heute gesehen auf LinkedIn? Ja, von Philipp Klöckner, fand ich super.
Also zum 10. Weiß ich nicht, vielleicht machen wir da was Größeres, aber heute zum 7. wollen wir einfach nochmal einsteigen in das, was Podcast ja auch am besten kann, interessante Perspektiven auszutauschen mit interessanten Menschen. Denn ich hatte gerade am Wochenende nämlich eine große Party und das muss erstmal reichen, denn unsere große Tochter ist ja gerade 16 geworden. Und
Sweet 16.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, dann muss es dann ja eine Party geben. Und
ja, klar.
So hatte sie sich das natürlich auch gewünscht. Und ich habe dann bei meinem Schwager, der hat so eine Kantine, die habe ich dann quasi geblockt und habe dann über einen Freund auch eine große Box und Lichttechnik organisiert und hatte dann eben abgesprochen, dass ich ja dann quasi vor Ort bin, damit, ne, alles gut und safe ist, weil da kommen dann irgendwie Leute und vielleicht kommen auch fremde Leute und so weiter. Früher gab es mal Facebook-Partys oder sowas, gibt es glaube ich nicht mehr. Naja.
Du, ich glaube, dass so soziale Medien spielen da schon noch eine Rolle, ja. Aber erzähl weiter.
Pass auf. Und ich bin dann also da, baue die Technik auf und dann haben wir die Stühle und Tische so ein bisschen. Dann war auch meine Tochter, die Laila, mit ihrem Freund da und deren Freundin. Und dann sollte es um 17 Uhr losgehen und ich fragte dann ihren Freund, den Luca, wollen wir ein Bier trinken? Weil wir hatten ja das Bier in den Kühlschrank gelegt und so weiter. Mhm. Und dann guckt er mich ganz entgeistert an. Er hat die Frage überhaupt nicht verstanden, was ich wiederum überhaupt nicht verstanden habe, weil er ist 17. Also das ist eigentlich, worauf man als 17-Jähriger irgendwann dann wartet, dass diese Frage endlich mal gestellt wird. Dann guckt meine Tochter mich an. Wie? Willst du jetzt etwa hier bleiben? Ja, eigentlich schon. Hä? Auf gar keinen Fall. Du haust jetzt mal ab. Gleich kommen die Gäste, die dürfen dich auf keinen Fall sehen. Ich so, nee, ich bleib hier, ich bin hinter der Theke die ganze Zeit. Bist du verrückt? Auf gar keinen Fall. Sie ist durchgedreht, die wollte die Party fast absagen. Das wäre für sie überhaupt nicht gegangen, dass ich da zu sehen bin.
Aber ganz ehrlich, Gabriel, ein bisschen kann ich sie verstehen. Ja, also ich kann natürlich verstehen, dass du als Papa das Gefühl hast, du würdest da gerne ein bisschen gucken. Aber wir haben das also ich erinnere mich auch an diverse Partys hier. Ja, genau. Unsere Tochter ist ja 18 und als sie 15 war, da gab es dann irgendwie so, und die Mittelstufe abgeschlossen war. Sie hat dann nochmal die Schule gewechselt, weil man dort, die ging nur bis zur 10. Klasse, die Schule. Und dann gab es dann irgendwie auch so eine große Theater-AG über mehrere Wochen. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, und was feiert ihr ein bisschen Abschied? Ja, wir wissen nicht so richtig wo. Drucks rum. Und also Ende vom Lied war, alle Eltern haben sich mal schön im Mikado geübt. Also wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Das waren dann wir. Und wir haben dann gesagt, na gut, es ist Sommer, ihr dürft hier feiern, bei uns im Garten. Und dann gab es natürlich ganz klare Ansagen, weil mit 15, die können ja auch nichts mieten oder irgendwas. 16 ist die Welt ja schon wieder ein bisschen anders. Ja, ist ja schon so ein bisschen die kleine 18. Und da gab es natürlich ganz große Auflagen mit Alkohol. Ich sag mal so, das hat nicht so schön geklappt. Also diese Ansagen, wir waren dann irgendwie bei Freunden abends und wir kamen dann nach Hause irgendwie zu Fuß oder mit dem Fahrrad und wir haben schon so von 300 Meter Entfernung gehört, okay, es sind einige Menschen da. Ja. Aber gut, ist nichts Dramatisches passiert, aber hey, haben wir auch nicht anders gemacht. Gehört dazu. Und Eltern gehören definitiv nicht zur Party. Auch wenn du cooler Dad bist oder glaubst, es zu sein, Gabriel, muss ich dich ernüchtern.
Ja. Ja, gut. Ich habe mich dann irgendwann auch verdrückt und meine Frau noch mal hingeschickt. Die saß dann draußen im Auto. Und es gab dann auch jemand, die dann noch mal sich übergeben hat. So wie sich das eben gehört auf so einer Party. Das ja, ist ganz normal. Nichts Besonderes. Nee, deswegen, das war schon die Party, die vorweg.
Das war die Party. Na, also dann hast du ja schon genug gefeiert. Und ich würde mal sagen, das ist dann auch in Ordnung. So, jetzt 7 Jahre, Gabriel. Ja. Gibt es jetzt noch mal 7 Jahre New Work Chat? Was würdest du sagen? 14 Jahre, also bis in die Pubertät rein?
Also ich, vor einem Jahr hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, oder vielleicht habe ich es dir auch gesagt, auf die nächsten 6 oder so leichtfertig. Mhm. Jetzt ja. Nach 7 Jahren würde ich das so vielleicht gar nicht mehr sagen.
Weil kommt schon was Neues um die Ecke? Oder bist du manchmal so an der Grenze, dass du denkst, die Geschichte ist zu Ende erzählt?
Es ist... Also ich habe mir jetzt auch nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch heute Gedanken gemacht, wie hat sich eigentlich dieses Format entwickelt, wie hat es mich verändert? Du hast dich ja mit Sicherheit durch deinen Podcast, der ja auch schon jahrelang läuft, auch positiv verändert. Und ich habe mich so gefragt, wann ist es eigentlich Zeit, ein Format zu verändern oder sogar zu beenden? Was würdest du?
Frag bei Thomas Gottschalk. Ja.
Also feststeht, ich werde auf jeden Fall weiter podcasten. Das auf jeden Fall. Da habe ich natürlich auch großen Spaß dran und da gibt's nicht nur, aber schon auch immer mal wieder positives Feedback. Aber die Frage ist natürlich, ob der New Work Chat als Format, ob man den auch noch so weiterentwickeln kann, weil das wäre mir schon wichtig, das Format weiterzuentwickeln. Also wer schon seit einer Weile zuhört, hat das vielleicht auch mitbekommen. Ich habe ja ganz am Anfang, da war das ja auch noch so ein Trendthema und das haben wir ja schon tausendmal erzählt, New Work hoch und runter. Mhm. Da haben viele eben auch über Themen gesprochen, die jetzt mittlerweile auch schon wirklich auserzählt sind. Was mich ja aber immer mehr interessiert, sind Menschen, also auf der individuellen Ebene, die danach suchen, was ist so ihre Leidenschaft und die vielleicht auch gegen Widerstände gehen, die was bewegen wollen, ne, die neugierig und mutig sind, das interessiert mich ja. Und solche Leute hatte ich ja zuletzt auch irgendwie immer mehr zu Gast. Mhm. Was ja natürlich auch ein Teil von New Work sein kann. Insofern kann man natürlich den Podcast auch dahin weiterentwickeln, dass man nicht mehr sagt, die ganze neue Arbeitswelt von Architektur bis Zoom-Calls, also es wurde ja auch alles Mögliche schon besprochen, sondern dass man mehr so dahin geht, was sind eigentlich so die Stories. Ob das jetzt aber unter dieser Überschrift stattfindet oder ob das irgendwann ein neuer Podcast ist, den man auch neu startet, das weiß ich noch nicht.
Also ich bin da immer so hin und her gerissen. Also einerseits bin ich wahnsinnig nostalgisch, deswegen tue ich mich mit Veränderung, Spoiler, mit was beschäftige ich mich nochmal? Ach so, Veränderung. aber persönlich gar nicht so leicht. Und wenn ich jetzt auf deinen Podcast gucke und auf die Landschaft schaue, denke ich, naja, also es ist ja schon so, dass das, was du dir aufgebaut hast, sehr viele Menschen dich glühend drum beneiden. Ja, also diese Konstanz an den Tag zu legen, so viele Folgen, so viele Menschen, dieses Netzwerk, die Reichweite und so weiter und so fort. Und ein Stück weit ist es natürlich so, wenn du jetzt ein neues Format startest, startest du nicht mehr bei Null. Das ist klar, du nimmst ja einen Teil dessen mit, aber nur einen Teil. Mhm. Ich glaube, dass es diese Evolution in dem Format unter dem Gesichtspunkt einfacher ist. Gleichzeitig ist es natürlich gedanklich eine sehr komfortable, aber dennoch vorhandene mini, mini kleine Fessel. Weil, ich meine, unter uns machen wir uns nichts vor. New Work ist ein Eigenname. Das ist einfach nur noch ein Etikett, was für das steht, was man persönlich da reinkippt. Insofern kannst du alles reinkippen.
Ja, es ist so ein bisschen beliebig geworden, ne? Das ist ein bisschen,
total.
Ein bisschen schwierig.
Im Guten wie im Schlechten. Mhm. Naja, das ist jetzt in dem speziellen Fall auch wiederum gut. Man hat sich dran gewöhnt, du bist New Work, du bist jetzt so, keine Ahnung, das ist halt einfach einfach der Name, ohne dass man noch wirklich so eine Assoziation zu dem übergeordneten Begriff New Work hat, sondern du bist der Gabriel und du hast coole Menschen zu Gast, du hast vielleicht auch Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben und ich glaube, diese Entwicklung haben die Menschen ja auch mitgekriegt. Ich glaube, das ist dann eher so, dass man diese Etiketten da noch so ein bisschen dranpappen kann und das auch nochmal klarer machen kann für die Menschen, die vielleicht neu rein switchen, sagen, ja, hier kommen spannende Menschen zu Wort, also viel eher als spannende Methoden ja, oder Konzepte oder Phänomene, sondern eher wirklich Perspektive
ja,
Mensch.
Ja, ja, das würde ich auch so sehen. Mhm. Also von daher, liebe Leute, die ihr da draußen zuhört, schreibt mir doch mal oder kommentiert mal auf LinkedIn oder welchen Kanal auch immer ihr gerne nutzt, weil am Ende des Tages mache ich das ja nicht nur für mich, sondern für alle, die es interessiert. Und ich freue mich wirklich über Nachrichten. Und man bekommt ja auch interessantes Feedback, nicht wahr, Jule?
Genau, man kriegt schon Feedback und ich sage es ja auch oft genug. Also ich bin Bekenner, ich bin Feedback-Junkie. Klammer auf, wenn es schön ist. Also die, 65% hat hier neulich Nicole Kopp bei mir im Podcast gesagt, der Menschen, hat so eine Studie zitiert, wünschen sich mehr Feedback. 60% sogar täglich oder mehrmals wöchentlich. Also mit diesem einmal im Jahr Feedbackgespräch ist es beileibe nicht getan. Und das ist jetzt auch für dich keine neue Information, dieses gesehen werden. Das ist schon was wir dringend brauchen. Und das Spannende ist, was wollen die Leute wirklich? Wollen sie Feedback? Wollen sie Bestätigung? Wie gut sind wir denn darin, auch kritisches Feedback anzunehmen? Gar nicht so ganz einfach. Und da gibt's schon auch Dinge, die mich triggern und da gibt's Dinge, die ich auch gut nehmen kann und Unterschiedliches erreicht mich. Also das eine ist, dass ich mal eine Zeit lang so eine Beobachtung hatte, dass ich dachte, verdammte Axt, dass ich also regelrechte Liebesbriefe bekommen habe, per LinkedIn und also in Direktmessages und E-Mail, also ganz, ganz tolles Feedback.
Du bist die Podcasterin meiner Träume.
So ungefähr, ja, also nee, wirklich ernsthaft, das freut mich schon sehr, also ja, klar, auch was dann alles Tolles kommt, geht runter wie Öl und es ist ja auch ein bisschen ein einsamer Job, den wir haben, so hier vor dem Mikrofon.
So ein bisschen wie Fernfahrer oder ein Fernfahrer.
Ja, so ein bisschen, ja, hallo Teddy. Und und wenn dann mal was Kritisches kam, dann gern mal so auf den Plattformen. Sowas wie auf Spotify kann man ja auch Kommentare hinterlassen. Hier auch nochmal die Info für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte hinterlasst auch dieses Feedback da. Und ich sag dann immer, wenn ihr was zu meckern habt, erzählt's mir. Wenn ihr was zu loben habt, erzählt's der Plattform. Also, ja, weiß schon, wenn jemand was sehr Persönliches schreiben will, okay, freue ich mich nur. Eine Zeit lang war es wirklich andersrum, dass ich dachte, ja, das ist jetzt nicht so schlau. Ja, weil man darf das echt nicht unterschätzen. Wenn jetzt irgendwie fünfmal hintereinander steht, langweilig oder was auch immer da steht oder das Thema hat mich nicht interessiert oder die quatscht zu viel oder keine Ahnung, was Menschen da so feedbacken auf einer Plattform, das macht schon einen Unterschied.
Hast du dich das Feedback bekommen, du wärst auch mal zu hektisch manchmal?
Ah ja, das fand ich sehr lustig. Ich habe, weil ich höre mir ja, ich weiß nicht, hörst du dir deine eigenen Folgen nochmal an oder nicht?
Eigentlich selten. Manchmal, wenn ich wirklich nochmal in das eintauchen will, was mein Gegenüber erzählt hat. Manchmal hat das ja auch mit Büchern zu tun, die man tatsächlich sogar gelesen hat. Und dann
kommen wir zum Äußersten. Wir lesen ein Buch.
Interessiert einen das ja sogar. Nee, und dann höre ich deswegen nochmal rein und höre natürlich auch mal so ein bisschen selbstkritisch in die Fragen und wie ich sie gestellt habe und so. Und dann bin ich manchmal ganz happy, manchmal auch gar nicht. Mhm. Sehr unterschiedlich.
Es verändert sich auch oder am Anfang ist man ja total kritisch und naja, nochmal zu dem hektisch zurück. Also ich finde ja, wenn ich selbstkritisch auf mich schaue, dann eher, dass ich zu getragen bin manchmal. Also je nachdem, wenn das so deep Talks sind, da denke ich manchmal, meine Güte, hörst du ja an wie Damian, weißt du noch? Der
ich bei glaub, den
Radio
gibt's
1, nee, den gibt's glaube ich nicht mehr, oder? Damian gibt's nicht mehr, oder? Aber er wird immer noch gesnippt auf YouTube und wird immer noch, das turnt immer noch rum, aber da habe ich auch gedacht, mein Gott, ist ja ganz schön getragen. Und dann kam dieses Feedback, also ein bisschen weniger Hektik wäre ganz gut, das fand ich ganz lustig.
Ja.
Weil das konnte, also das habe ich hingenommen, na klar, aber konnte ich nicht wirklich, wie heißt so schön, relaten, also finde ich nicht, aber gut. Geschmäcker.
Wie ist es denn bei dir, Jule? Wie lange machst du jetzt deinen Podcast?
Fast 6 Jahre. Also ich bin jetzt im sechsten Jahr, im März, ich habe ja März 2020 angefangen und ja, ich sage ja immer, ich bin der durchschnittlichste Mensch Europas. Also ich habe in Corona mir ein E-Bike gekauft, einen Thermomix, einen Hund und habe einen Podcast angefangen. Also viel langweiliger und prototypischer geht's nicht.
Aber Eisbaden hast du noch nicht begonnen. Das haben wir auch einige gemacht.
Nein. Ja, aber das ist ja schon ein bisschen, das ist ja schon so außerhalb der Standardabweichung.
Ja, aber Butter bei die Fische, wie wir im Norden so schön sagen. Ja. Würdest du jetzt unterschreiben, dass du noch 6 Jahre diesen Podcast genauso machst?
Nee, da sind ja mehrere Dinge. Also erstmal unterschreiben plus 6 Jahre plus genauso. Also unterschreiben im Sinne von mit was? Mit Blut, mit Schweiß, mit allem.
Du kannst darauf antworten, wie du möchtest.
Ja, genau. Also ich würde Stand heute sagen, dass ich auf jeden Fall noch 6 Jahre den Podcast mache und auch unter dem Titel.
Okay.
Dass ich ihn aber genauso mache, das wiederum erscheint mir ein bisschen absurd, weil er hat sich ja jetzt auch schon verändert und er wird sich weiter verändern. Ich würde jetzt schon davon ausgehen, dass ich ihn unter dem Titel weiterführe und ich fühle das noch nicht, dass es irgendwie zu Ende erzählt ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es noch viel Veränderung geben wird innerhalb des Formats. Das ist das, was ich jetzt, mehr kann ich ja nicht sagen. Also
ja. Du hast ja auch lange Verträge mit den großen
Plattformen. Medienpartnerschaften. Naja, gut. Also, Real Talk. Die spannende Frage ist, Gabriel, würdest du heute Menschen empfehlen, nochmal einen Podcast zu starten?
Auf jeden Fall. Habe ich kürzlich sogar getan.
Ja. Unter welchen Bedingungen?
Ja, das muss nicht bedeuten, du musst jetzt 5 Jahre dann einen Podcast machen oder 3. Nee.
Was empfiehlst du Menschen, die zu dir kommen, und das sind bestimmt nicht wenige, und sagen, ah, ich habe ja auch immer schon mal überlegt, ob ich nicht einen Podcast starten soll. Was sagst du? Was sagst du dann?
Dann sage ich, Podcasting ist eine gute Idee. Das ist es für mich grundsätzlich. Und immer mehr Menschen hören auch Podcasts. Das ist erstmal so der Boden, auf dem das Ganze stattfinden kann. Und jetzt gilt es natürlich nochmal herauszufinden, willst du nur... Bist du nur neugierig, wie dieses Format funktioniert, dann kann man einfach mal eine Pilotfolge produzieren und das mal Friends and Family geben und kriegt dann auch mal Feedback. Oder möchtest du irgendein Marketingziel oder was auch immer erreichen? Mhm. Und dann guckt man vielleicht auch mal kritisch, ist deine Stimme eigentlich Podcast-kompatibel?
Oh, da bist du aber schon in einem bist du schon in einem schmalen Grat. Ja?
Ich meine, natürlich darf sich auch eine Stimme entwickeln.
Ja, tut sie auch.
Tut sie auch. Aber wer Bock hat, soll immer was ausprobieren, bin ich der Meinung. Egal welches Format, ob das jetzt Instagram, TikTok oder Podcast oder handgeschriebene Briefe sind. Die Frage ist nur, ob die Leute dranbleiben, ne? Ob die es ernst meinen, ob die diszipliniert sind. Und da mangelt es dann leider oft. Ja. Anfang ist immer leicht. Anfang macht immer Spaß. Dranbleiben ist, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Ja, das ist das berühmte Fitnessstudio. Aber bleiben wir mal bei den Zahlen. Also ich habe jetzt, muss ich ganz zu meiner Schande gestehen, die letzte Zahl, die ich kenne, sind 70.000 Podcasts, wovon wahrscheinlich viele nicht mehr aktiv sind. Was ist jetzt die Zahl? Kennst du eine neuere?
Ich hatte lange die 64.000 im Dach.
Ja.
Aber natürlich, ja, sind viele nicht mehr aktiv. Die sind einfach archiviert sozusagen. Mhm. Ja, also ich glaube, man muss kein Superstar sein, kein Medienprofi, um einen Podcast zu starten.
Definitiv
nicht. Es ist wie ein Blog. Man kann erstmal aus Neugier und Interesse für ein Thema, das ist, glaube ich, immer sehr, sehr gut. Mhm. Ein großes Interesse für ein Thema kann man auf jeden Fall erstmal starten. Man darf sich aber keine Illusion machen, ne, dass sofort sehr viele Leute zuhören.
Genau,
das ist, glaube ich, so ein Missverständnis, was es oft gibt.
Ich sage ja an der Stelle immer, Podcast hat 2 Effekte. Einer wird krass überschätzt, einer krass unterschätzt. Also überschätzt wird die Wirkung im Sinne von Reichweite und Bekanntheit und was da alles Tolles passiert. Das ist natürlich erstmal, also das heißt natürlich erstmal nicht so. Also bis sich wirklich eine Wirkung, messbar, ich weiß gar nicht, ob ich da das jemals so nennen würde, aber bis du wirklich mal eine gewisse Reichweite, Sichtbarkeit aufgebaut hast, das dauert. Und das dauert länger, als man sich das vielleicht so eingestehen mag. Und selbst für die Menschen, also ich erinnere mich auch an ein paar durchaus prominente Gäste, die ich hatte, die mir dann so bei ausgeschaltetem Mikrofon gesagt haben, ich habe ja jetzt auch einen Podcast und ich war ganz schön ernüchtert, wie lange das gedauert hat, bis da mal ein paar Hörer zusammenkommen. Weil ich meine, der Mensch hat bekanntermaßen nur einen Kopf und zwei Ohren und er kann auch nicht 24 Stunden Podcast hören. Es gibt unendlich viele Formate, also irgendwie wird der Kuchen schon zwischen ganz schön vielen Essern aufgeteilt. Und von daher, also dieser Effekt wird, glaube ich, regelhaft überschätzt von Menschen, die einen Podcast starten wollen, weil die gucken sich natürlich Leute an, die schon lang am Markt sind, die damit wirklich eine Reichweite, eine Sichtbarkeit aufgebaut haben oder was auch immer das Ziel ist oder spannende Gäste haben oder sehr viel gelernt haben und denken dann, dass das relativ schnell der Fall ist. Das ist natürlich nicht so. Und was einfach total unterschätzt wird, so viel KI kann gar nicht erfunden werden, ist das Thema Aufwand. Also muss ich dir nicht sagen. Und ich glaube, da sind schon viele naiv am Werk. Und das ist auch gut so, dass sie naiv am Werk sind, weil ohne Naivität gäbe es keine Unternehmensgründung.
Ja,
die schützt uns ja auch. Also,
wenn wir alles wüssten, dann würden wir weder Kinder kriegen noch Unternehmen gründen. Ne?
Du sagst es. Ja. Du sagst es. Und von daher sage ich immer, ich glaube, man muss sich da schon, wie heißt es immer so schön, ehrlich machen. Was verspricht man sich wirklich davon? Ist es die eigene Lernreise? Dann würde ich sagen, unbedingt machen. Ist es so die Lust am etwas ausprobieren? Unbedingt machen. Ist es, ich will ein Thema vertiefen? Unbedingt machen. Ich will mir einen Raum schaffen, wo ich nochmal mit spannenden Menschen rede. Auch nur gute Motivation. Ich will darüber etwas verkaufen. Vorsicht.
Thought Leader. Ich will Thought Leader werden.
Ja, schwierig. Ja.
Ich will rich. Ich will einfach rich werden.
Rich. Und man hört es halt einfach, die Absicht. Man hört Absichten. Das ist ein sehr feines Medium, Podcasting. Also man kriegt auch so Stimmung. Ich meine, du hast ja auch deine Lieblingsformate und ich habe auch meine. Und ich bin ja Apofika-Fan und die Woche, ich keine Ahnung, war...
Hörst du eigentlich alle Folgen von Apofika, die rauskommen?
Nahezu. Nicht jede, aber also ich bin da schon eher in der Ultra-Fan-Kurve. Also ich bin schon die mit der großen Fahne.
Oder wann hörst du das?
Nee, das höre ich morgens im Bad. Das ist ja ein News-Podcast, wenn ich mich fertig mache. Und die Woche haben sie sich ganz schön gequält, aber alle. So, jetzt lästere ich mal ein bisschen.
Ja, das ist ja auch normal. Das hörst du ja auch im Radio, ne? Die Leute sind einfach auch nicht immer gleich drauf. Das ist
ja so. Und sind auch nicht immer Gäste. Also die Woche war Sascha Lobo bei Markus Feldenkirchen zu Gast. Ich fand, das war anstrengend. Also die wirkten beide nicht entspannt.
Ja.
Die wollten sich beide irgendwie gegenseitig die Welt erklären.
Und das ist, glaube ich, was du ja sagst, Podcast ist verführerisch, weil man nicht unbedingt vor die Kamera muss. Also es ist nicht diese Riesenhürde. Aber gleichzeitig ist es auch das intimste Medium. Ne?
Das
ist
absolut
intim. Du hörst Menschen atmen.
Ja.
Er geht ja nicht. Das will man ja gar nicht immer, ne?
Nein. Also das ist nicht so schlimm wie den Atem riechen, aber es geht in die Richtung. Und wir riechen aber die Emotionen. Und wir hören, wir fühlen sie, wir spüren sie. Und deswegen entstehen ja auch diese parasozialen Beziehungen beim Podcasten besonders schnell. Also ich bilde mir ein, wirklich ganz genau mitzukriegen, wie die Leute drauf sind, von Formaten, die ich gut kenne. Also so einen richtigen Fake, wenn du jemanden da schon ganz gut kennst, also da müssen auch viele Dinge gar nicht ausgesprochen sein. Und die Woche, wie gesagt, hatte ich bei Apofika, da war wie gesagt der Markus und Sascha Lobo, fand ich für beide anstrengend und damit auch für mich als Zuhörerin. Jasmin Embarek, die ja auch wirklich eben schon erwähnte, die wirklich sehr souverän ist, hatte Nicolas Blome. Wahnsinnig anstrengend war das, weil irgendwie die zwei, das war kein Flow.
Aber das kennen wir ja auch, ne, als Podcast.
Haben wir auch.
Das
müssen wir uns nichts
vormachen. Entsteht nicht immer.
Nee.
Was natürlich hilft, ist ein Vorgespräch oder wenn man sich kennt. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass es dann gut ist, aber es hilft, wenn man sich schon mal ein bisschen beschnuppert hat, ne?
Ja, und dann kann man ja auch natürlich ganz viel dazu sagen mit Fragen. Ich weiß nicht, schreibst du dir Fragen vorher auf? Also ich meine, heute sind wir ja hier
auf Fans. Ich habe sogar ein bisschen hier was
aufgeschrieben. Siehst du?
Manchmal ja, manchmal weniger, sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, manchmal lese ich auch ein Buch und manchmal gehe ich auch rein und ergründe das mal von Null auf. Das gibt's
was auch. War das letzte Buch, was du von einem Gast gelesen hast? Kannst du dich erinnern?
Ja, das steht hier sogar zufälligerweise hinter mir, weil ich es wirklich toll fand. Christian Busch, Erfolgsfaktor Zufall, was mal wieder keine gute Übersetzung ist.
Serendipity, ja, genau, ja,
der ist ja. Weil mich das einfach super interessiert hat, ne?
Ja,
und
das ist.
Ich hatte auch noch ein, zwei andere, die ich dann aber nicht geschafft habe, aus Zeitgründen, aber da muss ich sagen, war ich früher disziplinierter, so vor 2 Jahren. Da habe ich auch insgesamt mehr gelesen. Ich bin ja zuletzt gar nicht mehr so viel zum Lesen gekommen. Aber dann hast du natürlich auch gute Fragen. Ne? Ich hatte ja einmal den Carsten Czermuli, den kennst du ja auch sehr gut, der war ja auch schon bei dir. Und der brachte ja dann New Work Utopia raus und dann noch das andere New Work Buch. Und die hatte ich beide hintereinander gelesen, weil die auch nicht so lang sind. Und dann machten wir dieses Interview und dann sagte ich ihm, naja, du hast ja in dem Diss, also ich war sehr frisch drin. Dann gehst du in dem Buch danach nochmal darauf ein und verbindest die Parallelen und er so, krass, hast du das alles gelesen? Ich so, ja, selbstverständlich. Also die meisten lesen das ja noch nicht mal, die mich interviewen, die Journalisten und so. Ja, aber dann hast du natürlich richtig.
Es werden bessere Gespräche.
Genau.
Es ist so, ja. Witzig, ich hatte jetzt Volker Busch, das noch gar nicht veröffentlicht, das Gespräch. Gute Nacht Gehirn hat er geschrieben. Das ist dieser Neurowissenschaftler. Ist auch oft im Fernsehen und so. Der hat auch einen eigenen Podcast Gehirn gehört. Und hochspannend, also der wirklich dann auch nochmal beschreibt, was passiert im Hirn, wenn wir uns digital vernebeln und wenn wir sehr viel KI nutzen und so weiter. Und das Buch habe ich auch richtig gern gelesen, also das fand ich richtig gut. Ja.
Was mich nochmal interessieren würde oder worüber ich mit dir auch gerne mal reden möchte, was ist denn eigentlich auch aus deiner Sicht die Rolle eines Podcasters? Du hast schon gesagt, du gibst auch gerne den Raum. Und so war das bei mir lange auch, aber ich finde es mittlerweile ja fast auch spannender, wenn man ein Gespräch hat, wo beide Seiten etwas beitragen und wo man vielleicht sogar in eine Diskussion kommt. Und deswegen auch die Frage, laden wir uns vielleicht auch zukünftig noch mehr Leute ein, deren Werte wir nicht immer teilen?
Ganz, ganz interessant. Also ich kann ja nur mutmaßen, was andere in mir sehen als Podcasterin. Ich kann dir sagen, was ich in Podcastern sehen. Also ein Stück weit sind es auch immer ein bisschen virtuelle, einseitige Freundschaften. Und also eine Funktion ist sicherlich das Sortieren und Erklären und draufschauen. Also eine mögliche Perspektive auf einen Zusammenhang geben. Und wenn man da sehr gut anschließen kann, dann gefällt einem das ja auch in der Regel sehr gut, dass da jemand, der ähnlich tickt, vielleicht schon mal ein Thema durchdrungen hat und dann kann man das so schön abgleichen, da kann man sich so schön aufregend dran reiben und auch weiter wachsen. Und diese Funktion ist auf jeden Fall da beim Podcaster. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man den Podcaster nur so als Ermöglicher sieht, Zugang zu Menschen zu bekommen, die man sonst niemals treffen würde. Also wenn
ich will herausfinden, wie die so ticken.
Genau, genau. Das fand ich übrigens sehr lustig, diese Verarsche von Klaas Häufer Umlauf und Tommy bei Experte für alles. Hat mich sehr amüsiert.
Ich auch gesehen.
Hast du gesehen? Ja, fand ich sehr gut. Naja, und bleiben wir jetzt mal bei so einem berühmten Beispiel wie Matze. Und da würde ich auch sagen, der ist natürlich inzwischen auch schon gewachsen. Das ist ein Deep Talker und einer, der sicherlich seinen Gästen maximalen Raum gibt und gleichzeitig gibt er inzwischen auch immer mehr von sich preis. Und das finde ich eine ganz natürliche Entwicklung und auch eine Funktion von einem Podcaster, dass die Menschen, die ihm oder ihr dann folgen, auch mehr über die Person wissen wollen. Also von daher dieses sich sehr zurücknehmen, das funktioniert, glaube ich, auf Dauer nicht unbedingt. Also weil dann wäre es ja irgendwann, landest du wirklich so bei Damian, dann bist du wirklich irgendwann so ein Therapieradio, ja. Und je nach Format, aber wenn wir beim Interview-Podcast bleiben, glaube ich schon, dass diese Entwicklung hin zu mehr Dialog als ein wirklich Frage-Antwort-Spiel fast die logische Konsequenz ist. Und das ist auch, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer größtenteils auch schätzen.
Es sollten einfach auch interessante Menschen sein, die vielleicht auch polarisieren. Das
ja, auch das.
Muss nicht sein, aber am Ende wollen wir ja auch interessante Gespräche hören. Es darf nicht alles schon von vornherein glasklar sein, ne? Das wäre langweilig.
Ich finde, Podcast ist sehr sensibel. Ich ertrage Streit im Podcast nicht so gut. Ich ertrage es sowieso nicht so gut, weil ich finde, in der Welt ist genug Streit und ich bin auch nicht darauf aus, unbedingt immer die Meinung von anderen zu teilen. Das, darum geht es nicht, aber also so eine Schärfe, eine gewisse atmosphärische Schärfe, finde ich schwer aushaltbar in einem Podcast.
Hast du das schon mal gehabt bei dir?
Bei mir, warte mal, lass mal überlegen. Ich hatte mal ein Gespräch, das war nicht auf Augenhöhe. Überhaupt nicht. Also da hatte ich auch so das Gefühl, der Gast, der kam schon so mit so einem Ego rein und sagte, ich weiß hier alles und du darfst maximal eine Frage stellen. Und das war, also auch so durch bestimmte Botschaften, das hatte ich einmal. Ja. Das war trotzdem von dem Inhalt her wahrscheinlich ein gutes Gespräch, aber atmosphärisch war das nicht stimmig. Ich höre mir solche Gespräche nicht so gerne an. Unterschiedliche Meinungen haben, auch mal sagen, nein, das sehe ich nicht so und so, das finde ich sehr bereichernd. Aber so ein richtig, so eine atmosphärische Störung macht für mich, können Leute gerne machen, macht für mich keinen Sinn. Also in einem Podcast nicht. Ja. Unterschiedliche Ansichten.
Auf einer Bühne, in einem Panel ist es was anderes, ne?
Ja, das ist dann halt so ein bisschen, aber ehrlicherweise auch, ich mochte auch Shea Krömer nur bedingt. Also warum? Warum? Warum soll ich mir das angucken? Ja, und auch diese ganzen Politik, ich bin dessen ehrlich gesagt ziemlich überdrüssig. Nicht, weil ich das nicht aushalte, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben, aber es geht hier sofort in sowas sehr persönlich Angreifendes und dann verlässt es sofort so eine Argumentationsebene und dann kommen so Killerphrasen. Pff, ja, bin ich sehr schnell raus. Bin ich sehr schnell raus und wie gesagt, diese feinen Grad zwischen unterschiedlicher Meinung, das finde ich toll, sich da auch mal was zu trauen und auch zu trauen, auch mal Menschen einzuladen und zu denen eine Bühne zu geben, die vielleicht woanders nicht stattfinden, das finde ich gut.
Das finde ich auch gut, ja.
Muss man sich auch trauen, sich auch nicht so einscharmieren zu lassen, das ist nicht so ganz einfach. Weil das ist ja auch so ein Effekt, ja. Dann lernst du jemanden kennen, den du vielleicht von dem, was er oder sie von sich gibt oder was er oder sie getan hat, gar nicht so schätzt. Und du denkst, naja, okay, ich gib's mal einen Versuch und dann sind die auf einmal total nett. Und dann zerfließen so die kritischen Fragen. Und dann denkst du so, oh, jetzt habe ich mich aber ganz schön einbalsamieren lassen hier.
Ja, das kenne ich natürlich auch.
Also das geht mir so. Aber findest du, dass so ein bisschen Zunder ganz gut ist? Hast du das gerne in deinem Format?
Also sagen wir mal so, ich versuche schon auch mit den Leuten, also dass ich nicht nochmal das im Podcast höre, was sie schon in 5 Formaten genauso gesagt haben, alles ist klar, alles wird wiederholt, sondern schon so verschiedene Kontroversen auch mal zu beleuchten, wo man auch noch mal im Gespräch anderer Meinung sein kann. Und das ist ja vielleicht dann weniger so, dass ich dann widerspreche, sondern ich stelle dann vielleicht noch mal eine Gegenfrage oder bohre noch mal nach oder drück aus, dass ich mir da gar nicht sicher wäre, ob ich das auch so sehe. Und ich sehe schon wie du, ich will da auch gar keinen Streit oder gar keine Diskussion. Aber eine Kontroverse ist manchmal schon ganz, ganz schön. Gerade bei einem Thema wie New Work natürlich, wo irgendwie alles so ja, so groß und oft in Überschriften stattgefunden hat. Da muss man natürlich mal ganz kritisch auch mal nachfragen. Was meinst du denn jetzt
auf jeden Fall? Oder so weiter, ne? Genau, nee, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also wenn man das irgendwie so in einem guten Ton hinkriegt, wenn man das hinkriegt, dass man dabei trotzdem eine okay Atmosphäre hat, dann finde ich das in Ordnung. Und es ist ja ja, also man kann sich natürlich auch mit Harmonie alles furchtbar zukleistern und auch sehr langweilig und beliebig machen. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt, sondern wirklich so diesen schmalen Grat zu treffen, dass es spannend bleibt, vielfältig wird an Perspektiven, ohne dass ich es irgendwie in so eine, ich sag mal das blöde Wort, toxische Atmosphäre kippt. Weil darin sehe ich dann wirklich keinen Sinn.
Ja. Wie kitzelst du Stories aus Menschen raus, die sie noch nie erzählt haben?
Indem ich das nicht versuche. Also ich bin noch nie in ein Gespräch reingegangen und habe gesagt, mal sehen, was ich alles heute rauskriege. Und wenn, dann ist es nicht gut gelungen. Weil niemand erzählt gerne seine private und intime Story, wenn er das Gefühl hat, da sitzt so ein News-Junkie auf der anderen Seite, der nur so so ein juicy Bit raushauen.
Das können ja auch Business-Stories sein. Das muss ja jetzt gar nicht privat sein.
Ja, ist egal. Das ist egal, weil das merken Menschen, wenn du sie so verzweckst, wenn du so nur, aha, erzähl doch mal, ja, so Nachrichtenwert. Ich glaube, das macht die
Schuhe. Ich würde da gerne nochmal reingehen eben in den Punkt, den wir gerade hatten. Genau.
Und ich meine, klar, es gibt natürlich Formate, wir kennen sie alle, OMR, jeder weiß, wer zu Philipp Wässermann geht.
Wie kann man sich das vorstellen? So, sind wir da so was sechsstellig oder wo sind wir da?
Ja, genau. Also wenn da jemand reingeht, also lustig ist, du gehst zu Philipp Wässermann und sagst, ich rede heute aber nicht über Zahlen, oder du gehst zu Hotel Matze und sagst, ich rede heute aber nicht über Gefühle. Beides schwierig. Ja, okay, das steht schon aus.
Worauf kann man sich einstellen, wenn man in deinen Podcast kommt?
Also ich glaube, man kann sich darauf einstellen, dass man schon in ein tiefes Gespräch verwickelt wird. Man kann sich darauf einstellen, dass auf jeden Fall auch gelacht wird. Und man kann sich darauf einstellen, dass ich mich nicht leicht abspeisen lasse, sondern dass ich schon mal nachfrage. Mhm. Also das kommt auch immer wieder so, also dass ich nicht so einfach so stehen lasse. Und das ist eigentlich auch dann der Moment, wo die Magie passieren kann, wenn Menschen spüren, dass da jemand ist, der sich wirklich für sie interessiert.
Also eine Sicherheit, also auch das?
Eine Sicherheit, aber auch ein aufrichtiges, ehrliches Interesse. Und ich glaube, das ist die einzige und wichtigste und schwierigste und anspruchsvollste Zutat für ein gutes Gespräch.
Ganz toll finde ich ja immer, das ist für mich auch immer das größte Kompliment, wenn man mit jemandem in einem Raum ist, also das ist ja dann meistens noch schöner, und ich hatte da auch ein, zwei Highlights, also ich hatte auch ein, zwei Gäste, die ich dann zu Hause besuchten durfte, was ja auch ein großer Vertrauensbeweis ist, oder die Eva-Maria Kröger, unsere Oberbürgermeisterin, durfte ich ja im Rathaus hier interviewen, also du triffst die Leute im Raum und fragst sie dann zu was sie motiviert oder was ihnen auch vielleicht Angst gemacht hat oder welche Hürden sie hatten, wie sie das überwunden haben, und wenn dann die Anmerkung kommt, oh krass, das hat mich ja noch niemand gefragt, das finde ich am geilsten.
Ja, ja, das finde ich toll. Das ist natürlich klar. Ist man immer so ein bisschen in seiner Interviewereitelkeit gebauchpinselt. Yes, genau. Genau. Ich kann mich jetzt auch so in jüngerer Vergangenheit an das Gespräch erinnern mit Anna und René Ruland, die Gründer von MyPoster. Und es war ein super schönes Gespräch, weil es auch eine wahnsinnig faszinierende Gründerstory ist, wie er anfangs aus seinem alten VW Golf raus auf dem Baumarktparkplatz Ölgemälde verkauft hat, die er in China hat fertigen lassen, und was daraus entstanden ist. Also es ist schon eine sehr faszinierende Geschichte und mit vielen Klippen und mit vielen Herausforderungen. Und naja, und dann kamen wir auf das Thema auf mentale Gesundheit, weil seine Frau ziemlich tough ist und ziemlich viel auch dafür tut, dass sie so Grenzen auch einsetzt. Also, dass sie sagt, es ist nie genug, es ist nie alles getan und daran muss man sich gewöhnen. Deswegen kann man auch mal sagen, für heute ist es gut. Mhm. Also man kann auch mal so einen Tag, und dann ging das um das Thema, und dann in dem Verlauf, das kann ich jetzt auch sagen, weil der Podcast ist ja veröffentlicht, sagte dann René auf einmal, ja, und ich kämpfe seit vielen Jahren mit schweren Depressionen. Und das ist ein Moment, ich wusste das nicht, das hat er auch noch nie irgendwo erzählt, und das habe ich logischerweise nicht drauf angelegt, und das habe ich auch nicht ausgeschlachtet als als irgendein Snippet oder so, das hätte ich dann auch geschmacklos gefunden. Und natürlich hat das Gespräch von dann nochmal eine ganz andere Wendung genommen. Ist ja klar, wenn jemand sowas anvertraut. Aber er hat sich in dem Moment sicher gefühlt, und das hätte er nicht, wenn ich die ganze Zeit so auf der Lauer gelegen hätte, ist da noch mehr, investigativ. Ich glaube, das kann man, wenn man über Personen spricht, also das ist dann auch wieder, naja, so ein Investigativformat wie Business Punk oder so, die machen das ja und auch durchaus sehr professionell und auch sehr, sehr spannend, müssen wir nichts vormachen, nur wenn die Person dir gegenüber sitzt, finde ich das nicht so eine tolle Haltung.
Ja. Wir sprechen ja manchmal auch über Wunschgäste.
Ja.
Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, wen würde ich denn eigentlich gerne nochmal...
Ja, einen weiß ich.
Ja, es gibt so ein, zwei weißt du auch. Das hat jetzt wirklich auch nochmal mit dem großen Thema New Work zu tun. Ich würde ja wirklich gerne mal heute in 25 oder in 2026 mal Frédéric Laloux interviewen. Mhm. Weil das war ja ein Buch, was die deutsche New Work-Bewegung, wenn man sie so nennen will, maßgeblich mitgeprägt hat.
Ja, auf jeden
Fall. Danach war er weg. Also er war dann nochmal in ein, zwei Podcasts und dann hat er gefühlt auch keinen Bock mehr. Und die Beispiele, die er bei diesem Buch Reinventing Organizations bringt, die sind eigentlich bis heute so gut, dass man exemplarisch von da ausgehend über Organisationen diskutieren kann. Das heißt ja nicht, dass es Blaupausen unbedingt sind, aber ein Thema, das uns ja bis heute beschäftigt und du ja auch im Podcast besprichst, wie kann man eine Arbeitskultur organisieren?
Mhm. Und aber weißt du, was spannend ist? Dass es auch nicht weniger Menschen gibt, die sagen, naja, also ich kenne auch Leute, die zum Beispiel bei Buzzorg arbeiten und ist das wirklich so? Also die dann nochmal kritisch drauf schauen, das hast du immer. Aber was in der Tat spannend ist, ist, dass er gefühlt diesen unglaublich unfassbaren Erfolg niemals ausgeschlachtet hat. So ein One-Hit-Wonder. Ja, weil normalerweise wäre die Mechanik gewesen, er geht auf alle Bühnen dieser Welt, durch sämtliche Podcasts, haut in Halbjahrestag die nächsten Bücher raus.
So wie John Strelacki. Dann suchst du dir so einen Hut oder irgend so ein Markenzeichen.
Genau.
Dann machst du das Café am Ende der Straße, am Ende des Parks, am Ende der Tankstelle.
Reinventing Church, Reinventing School, Reinventing alles. Ja. Mhm. Architecture, Reinventing, bababab. Das hat er nicht gemacht.
Finde ich aber auch cool.
Finde ich auch cool. Ja.
Der war, glaube ich, irgendwann dann nochmal, ist aber auch schon viele Jahre her, bei Michael und Christoph. Und da erzählte er, glaube ich, schon, dass er irgendwie relativ abgeschieden lebt und ich glaube auch so eher CEOs berät, also schon gar nicht mehr so auf allen Bühnen rumspringt. Er war ja auch auf der New Work Experience, glaube ich, von Xing, als er das Buch rausgebracht hatte. Das würde mich mal sehr interessieren, wie er das so aktuell alles so sieht.
Das stimmt,
das ist spannend. Falls er dazu überhaupt sich noch äußern will, keine Ahnung. Also wer in Kontakt hat, liebe Leute da draußen, bitte.
Bitte. Das wäre dann aber auf Englisch, oder?
Nee, der kann auch Deutsch.
Der kann Deutsch.
Ich habe ja auch ein, zwei Englisch geführt, aber ich merke auch selbstkritischerweise, ich spreche zwar gerne, aber zu wenig Englisch. Mhm. Das lassen wir lieber.
Ja, John Stepper wäre ja noch so ein Gast. Der käme bestimmt vorbei bei dir.
Der war ja schon da, liebe Julia.
Ach stimmt, der war sogar schon bei dir, da siehst du. Dann hast du ja schon einen Haken dran. Wenig spannend fände, weil das war für mich somit ein Türöffner für das ganze Thema Leadership, ist Reinhard Sprenger. Und ich finde das auch interessant, weil der...
Aber der ist anspruchsvoll.
Gut. Ist ja ein guter Gesellschafter. Da hatte ich ja schon ein paar Gäste, die anspruchsvoll waren. Also das wäre auf jeden Fall sehr spannend.
Was würdest du ihn fragen?
Naja, er hat ja diesen schönen Satz geprägt, Mythos Motivation ist das meistverkaufte Buch zum Thema Leadership und das am meisten ignorierte, ob er zu diesem Satz immer noch steht. Und wie er, also mich würde einfach interessieren, wie er auf diese der Mensch im Mittelpunkt und so weiter. Er hat ja schon auch harte Kanten in seiner Wahrnehmung, wie er dazu steht. Mhm. Wie er die Überfrachtung von Leadership, wie er das sieht, weil das erlebe ich schon so, das würde mich interessieren. Ja. Mhm. Aber jetzt mal von Podcast-Gästen abgesehen, du bist ja auch dabei, dich neu zu erfinden oder hast dich schon neu erfunden. Den alten Gabriel gibt es ja in der Form nicht mehr. Ja, dein Format.
Von der Raupe.
Genau. Dein Podcast-Format macht da so eine kleine Evolution, aber der Organisationsrat, der hat sich ordentlich verändert, oder? Du bist ja aus dem Sparkassenverband, bist du raus, hattest da eine feste Rolle und.
Genau.
Ja, musst du mal erzählen. Hast du noch gar nicht so richtig ins Mikrofon erzählt, oder?
Ja, ich habe auf die richtige Person gewartet, mit der ich darüber sprechen kann. Das ist doch klar.
Sehr schön.
Ja, ich glaube, dass immer wichtig ist, was so die Prioritäten im Leben sind. Ne? Ich will jetzt gar nicht irgendwie in Poesiealbumsprüche verfallen, aber das ist halt bei mir ganz klar schon ewig die Family natürlich mit den Kids. Und immer wenn sich da was verändert, muss sich auch in allem anderen, was dazugehört oder dafür sorgt, dass dieses Familienleben organisiert werden kann und funktioniert, muss sich da eben auch was ändern. So sind wir 2012 aus Hamburg wieder nach Rostock gezogen, damit unsere Family, also meine Eltern und die meiner Frau, uns unterstützen können, unsere Tochter großzuziehen. Was mir sehr schwer gefallen ist damals, weil ich ja in Hamburg auf in der Agenturwelt eine sehr interessante Zeit hatte, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, mit danach noch irgendwo hin durch Hamburg ziehen und hin, so, hin und hin und
dann wieder zurück zur Scholle.
Ja, genau. Und also das war schon noch eine Veränderung, die die schwer war. Und dann genau kam irgendwann die zweite Tochter, dann kam irgendwann die dritte Tochter. Und dementsprechend musst du dich ja auch immer verändern, was so Lebensraum angeht. Wir sind auch ein paar Mal umgezogen. Mhm. Also all diese Dinge. Mhm. Und jetzt war ich ja zuletzt 3 Jahre in Berlin beim DSGV als Organisationsentwickler, was so einen großen Fokus auf interne Kommunikation und auch Kollaboration hatte, aber auch in Richtung Employer Branding ging. Und bin dahin gependelt und hatte auch meine Annehmlichkeiten, denn wenn ich in Berlin war, hatte ich mich ja nur um meinen Job zu kümmern, logischerweise. Mhm. Nur es war natürlich dann für meine Frau nicht immer so lustig, die sich natürlich weiterhin um die 3 Kids kümmern durfte. Und das hat eben am Ende auch nicht mehr so funktioniert, weil du erinnerst dich, 2022, also im September habe ich da angefangen in Berlin, das war so Post-Covid oder vielleicht waren es auch noch gerade so die Ausläufer.
War die Ausläufer noch,
wann war es dann eigentlich offiziell beendet? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich sag immer, das ist der einzige Vorteil, wenn man das jetzt mal so lakonisch sagen darf, das ist natürlich ganz, ganz ungünstig formuliert, ich sag's trotzdem mal, der einzige Vorteil des Ukraine-Krieg war, dass damit sofort, instantly, Corona-Krise vorbei war. Also
wurde überlagert.
Gefühlt war das wirklich, wurde überlagert, ja. Das war dann weg aus dem medialen Diskurs. Natürlich nicht die Pandemie an sich, aber ich sag mal, die Bedeutsamkeit. Und dann, ich glaube, in dem Jahr fielen ja dann auch sämtliche Maßnahmen und so. Also von daher, bei 22 waren noch Ausläufer.
Ja. Die Dänen haben ja übrigens schon ein Jahr vorher alle Masken weggelegt. Also immer, wenn man hier mit der Fähre einmal rübergefahren ist, da war gar nichts. Also Kopenhagen,
da war nichts. Gar nichts.
Naja, und dann war es also auch so vor 3 Jahren im Sommer 22, da war natürlich noch, ich bin dann noch mit der Maske in der Bahn von Rostock nach Berlin gefahren und sonst viel Remote-Work. Und jetzt irgendwie in 25 hat sich das mit Remote-Work und Hybrid-Work doch sehr runtergefahren, auch zumindest da bei uns an dieser Stelle, weil man auch irgendwie das wieder mehr wertgeschätzt hat, sich zu treffen vor Ort. Und natürlich gibt es Firmen, die hatten wir auch im Podcast beide, die Remote First oder Remote Only und was es alles gibt. Aber ich glaube schon auch an die Kraft, die in physischer Begegnung vor Ort liegt. Und das haben wir auch kulturell dort neu entdeckt. Und dafür hätte ich eben auch mehr dort sein müssen. Für die Family hätte ich mehr hier sein müssen. Und dann war irgendwann klar, so würde es nicht mehr weitergehen. Es braucht eine Veränderung. Und darüber habe ich mir auch dann länger Gedanken gemacht, bevor ich irgendwo hinspringe, wie gehe ich das jetzt an, diese Veränderung? Ja.
Und du hattest ja dann eigentlich sogar erstmal den Gedanken, dich komplett selbstständig zu machen, oder? Zumindest weiß ich, war erstmal eine Überlegung. Und das wird ja vielleicht auch, ich weiß nicht, in deinem Newsletter schreibst du ja dazu vielleicht auch was. Das wird vielleicht den einen oder anderen auch mal interessieren. Also ich drehe jetzt gerade mal ein bisschen den Spieß rum, weil so richtig hast du es mir ja auch noch nicht erzählt. Ich weiß nur, dass es die Überlegung gab, aber dann kam es ja doch nochmal ganz anders.
Also ich habe mir dann überlegt, welche Szenarien gibt es eigentlich, damit dieses Oberziel, dass es der Family gut geht, aber dass ich natürlich auch etwas tue, was ich gern tue, damit das irgendwie funktioniert. Welche Szenarien gibt es? Das eine ist, Szenario war, dass ich also irgendwie einen Job in Rostock oder Umgebung annehme, um einfach hier zu sein. Das zweite war, ich mache mich selbstständig und bin für Unternehmen in Rostock, aber auch woanders. Bin mal hier, mal da. Und das dritte war, ich arbeite von Rostock aus remote für eine Firma, die wer weiß wo sitzt. Darauf hatte ich aber am wenigsten Bock, weil dieses ganze Homeoffice-Gedöns hatte ich jetzt so in den letzten 3 Jahren auch echt genug. Also ich hatte jetzt auch wirklich Lust, wieder Leute zu treffen und irgendwo hinzugehen und die Wohnung für die Family zu lassen.
Eingebunden zu sein.
Naja, und dann habe ich mir ja auch so ein kleines Retreat oder wie man es dann nennen will, gegönnt. Bin dann ja auch mal weggefahren auf die Insel Rügen und habe mir Gedanken gemacht und so weiter und so fort und hatte tatsächlich auch erst den Plan, mich komplett selbstständig zu machen. Aber was braucht man, um sich selbstständig zu machen? Du bist ja, wie lange schon selbstständig, Jule?
10 Jahre.
Also darüber kannst du ja viel mehr reden als ich, aber was man ja braucht, neben guten Absichten und natürlich auch einer Kompetenz, was auf jeden Fall ja auch beides da war, ist aber auch die Energie, das aufzubauen und zu stemmen. Und da habe ich dann allerdings schon im Sommer auch gemerkt, die Energie ist, die braucht es gerade an anderer Stelle. Und darüber hatte ich ja auch mal auf LinkedIn geschrieben, da es unserer großen Tochter mental immer schlechter ging. Und das wurde dann also der Fokus, auf den wir uns immer mehr auch konzentriert haben im Sommer und jetzt auch im Herbst. Und dann war also klar, ich brauche ein anderes Setting, was ermöglicht, dass ich hier bin, was natürlich auch das Ganze irgendwie finanziert und was mir aber trotzdem ermöglicht, meine Sachen zu machen, die ich natürlich liebe, so wie diesen Podcast und Vorträge und Moderation. Und ich habe ja auch in der Zeit so ein Storytelling-Sparringsprogramm aufgebaut und seitdem auch schon echt einige beraten. Das läuft wirklich ganz gut. Und so ist es ein ganz neues Setting geworden, nämlich ein, vielleicht ist es ja auch irgendeine Art von hybrides Setting, und zwar eine Teilzeitstelle, ein Teilzeitjob, wo ich also in der Unternehmenskommunikation bin, was am Ende des Tages auch Storytelling bedeutet für das CJD. Kann ich ja auch gleich nochmal einen Satz zu sagen, was das ist, weil viele wissen gar nicht, was das soll und ist. Und ich habe aber auch gleichzeitig genug Luft für meine Geschichten. Und das ist gerade ein schöner Mix aus Stabilität und Flexibilität. Muss man aber auch erstmal alles unter einen Hut bekommen.
Ein Spielbein und ein Standbein. Ja. Ja, ich dachte so für mich, als du dich selbstständig machen wolltest, auch wieder ein bisschen mutig, weil wenn ich jetzt mal mich so umschaue, weht der Wind ja ein bisschen rauer für die Selbstständigen. Also es ist sowieso, wie du sagst, man braucht immer die Energie, das durchzuziehen, sich da auch selbst die Strukturen zu schaffen. Aber davon auch abgesehen, braucht man ja auch einfach erstmal ein paar Kunden, Aufträge, eine Idee von, wie könnte ich mich positionieren, was könnte ein Angebot sein, was braucht vielleicht auch der Markt neben allem, was will ich denn gerne tun und was würde ich denn gerne mal der Welt sozusagen zur Verfügung stellen, ist ja auch immer die Frage, was tut sich gerade? Und ich beobachte das schon und ich kriege es ja auch im Podcast mit, ich kriege es mit, was mir Kollegen, Kolleginnen sagen, die zum Teil schon sehr lang im Markt sind, dass es zum Teil wirklich, wirklich schwer war, auch gerade dieses Jahr. Und war das für dich nicht auch irgendwie so ein, also ganz ehrlich, so ein Schreckgespenst, dass du sagtest, ausgerechnet jetzt komme ich auf die Idee, mich selbstständig zu machen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mich.
Das ist interessant.
Ich habe mich schon seit Jahren mit der Idee im Hinterkopf bewegt, was wäre, wenn. Und es gab immer zu jeder Zeit Menschen, die gesagt haben, also bloß nicht jetzt. Also das war als.
Immer.
Das war als irgendwie die Digitalisierung, digitale Transformation, so 2015 bis 20 großes Thema war, oh, jetzt wird alles digitalisiert, dann kam irgendwie Corona, oh, das geht jetzt alles nicht, weil remote geht das nicht, dann kam das, also Wirtschaftskrise. Man darf halt, glaube ich, nicht den Fehler machen, ausgetretene Pfade hinterher zu laufen, sondern man muss sich halt, wie du sagst, eine eigene Nische schaffen. Und natürlich ist es eine Unsicherheit und ein Risiko. Das ist klar. Aber deswegen, glaube ich, muss man das auch ausprobieren. Und ich habe ja in den letzten Jahren immer schon parallel und nebenher sozusagen ausprobiert, was funktioniert. Und natürlich kann man sowas wie Vorträge nicht planen, ne? Das kennst du ja auch, das kommt. Aber sowas wie ein Beratungsprogramm, das kann man schon ganz gut aufbauen. Aber ja, für mich war es auf jeden Fall jetzt der richtige Weg, dieser Mix aus Stabilität und Flexibilität. Aber wer weiß, wie das in Zukunft sein wird. Wer kann schon weit in die Zukunft schauen? Ne?
Also von außen betrachtet würde ich sagen, ist es ziemlich smart. Einmal, weil es dir ja auch so ganz unterschiedliche Welten präsentiert, weil es dir trotzdem diese Absicherung gibt. Ich selbst habe das für mich nie in Betracht gezogen, so ein Mixmodell, beziehungsweise so die ersten kleinen Versuche in die Richtung. Das habe ich sehr schnell gemerkt, ich bin eher so ein All-In-Typ. Ich kann mich ganz, ganz schwer so mit so gleichbleibender Energie auf zwei Sachen konzentrieren, obwohl ich zugeben muss, dass es rein von der Vernunftsebene her total schlau ist.
Aber du hast ja auch so viele verschiedene Kunden. Also du könntest dir ja auch den Teilzeitjob als einen Kunden vorstellen.
Das ist eine coole Perspektive. So habe ich noch nie drauf geschaut, aber da hast du.
Und dann hast du halt diese ganze Krankenversicherungs- und was auch immer alles dranhängt, Gedöns abgedeckt.
Mhm. Mhm. Ja. Also das ist spannend, dass du das so sagst. Und ich erlebe das auch so. Ich sage ja auch, ich habe ja eingangs auch gesagt, ich habe ja mindestens mal die zwei Identitäten, die Podcasterin und die Beraterin. Das trenne ich auch gedanklich so ein Stück weit. Für mich kommt dann immer noch mal so ein bisschen dieses Arbeitsfeuilletonisten, ist fast noch so ein bisschen was daneben. Das Schreiben, das Reflektieren und so weiter. Das stimmt schon, das sind schon unterschiedliche Dinge. Vernünftig wäre jetzt natürlich zu sagen, auch ach, da müssen wir uns nichts vormachen. Ich meine, das ist ja, siehst du ja selbst, bis man mal an eine Idee kommt oder in eine Position kommt, dass das Podcasten selbst irgendwie sowas wie eine wirtschaftliche Basis ist, das dauert ja wahnsinnig lang. Also da bin ich auch immer noch nicht an einem Punkt, wo ich sage, das allein würde schon ausreichen. Von daher wäre es wahrscheinlich schon schlau, sich noch irgendwie so eine kleine Stelle zu suchen, aber ich hätte gar keine Fantasie, wie ich das noch hinkriegen soll. Kriegst ja so schon kaum hin. Und also wenn man das so ein berühmtes Side-Hustle, finde ich auch so ein ganz spannendes Wort, wenn man das schafft energetisch, wenn man das gut gesteuert kriegt, ist das, glaube ich, kann das Best of Both Worlds werden. Ja,
das ist, glaube ich, auch ein Experiment. Es ist aber auch eine Frage der Motivation natürlich. Interessiert mich das Thema und beim CJD, um das kurz noch zu Ende zu erzählen, also das CJD ist ja eins der größten Bildungs- und Sozialunternehmen Deutschlands. Gibt es ja seit 1947 und das ging los mit Jugendarbeit, also mit nach dem Krieg. Wir gucken, dass die Jugendlichen irgendwie in Vereine kommen, dass die sich engagieren können, dass die in Schulen kommen. Es gibt mittlerweile Kindergärten, also dieser ganze Bildungsbetrieb. Es gibt aber auch Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Es gibt Wohnhäuser für Geflüchtete, es gibt Demokratieinitiativen, es gibt wirklich, wirklich viel in der Breite. Und ich bin in Rostock auf dem Campus der CJD-Schule hier, der Christophorus-Schule, wo 1000 Leute rumlaufen. Es gibt ein Internat, es gibt so eine Art Innovation Lab, so ein Schülerforschungslabor mit 3D-Drucker und Roboter. Also könnte ich dir jetzt einen Vortrag halten, was es da alles gibt. Das ist eine ganz eigene Welt, die für mich natürlich auch neu ist. Ich kenne es als Vater von außen. Aber das jetzt nochmal von innen zu sehen, ist schon interessant, dieser Mikrokosmos, diese Unternehmenskultur natürlich auch wieder. Und ich sehe einfach, wie viele Geschichten da auch auf der Straße liegen und so noch nicht erzählt werden. Und das reizt mich natürlich, weil ich auch jemand bin, der gerne Ideen mit einbringt und etwas mit aufbaut. Und dann natürlich das ganze Thema Bildung, ne? Weil wenn wir über Arbeit sprechen, dann müssen wir eben auch darüber sprechen.
Da bist du einen Schritt davor ansetzen.
Ja, genau. Und da gibt es also auch interessante Bildungsinnovatoren, wie der Stefan Ropana. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Der hat ja eine ganz
nur vom Namen her
interessante Schule in Süddeutschland aufgebaut, die gar keinen Unterricht mehr machen. Er sagt also, Unterricht ist der Anfang allen Übels und die Lehrer sind Lernbegleiter und ganz anderes Konzept und sowas finde ich natürlich sehr interessant. Das ist so ein bisschen wie bei Reinventing Organizations, gibt es das eben auch auf Schulebene, so andere Ansätze. Ja. Und in Holland gibt es auch nochmal etwas, ich bin ja gerade dabei, mich so reinzudicken und auch da ist es nicht so, dass man das kopieren sollte, aber man kann sich eben inspirieren lassen, indem man von diesen Stories hört und in den Dialog kommt. Und wenn wir es also schaffen, dass immer mehr junge Leute motiviert sind und aktuell sind viele demotiviert, zur Schule zu gehen, das merke ich auch bei meinen Kindern, aber wenn wir es schaffen könnten, dass mehr Kinder und Jugendliche gerne lernen, dann können wir auch viel dafür tun, dass die Arbeitswelt besser wird, das glaube ich.
Naja, auf jeden Fall. Das ist ja auch fast so eine ganz unweigerliche Dynamik, wenn man sich mit der Arbeitswelt als Phänomen beschäftigt und mit dem, was dort gut läuft und eben nicht gut läuft, dass man dann früher oder später automatisch da landet und sagt, wir müssen ja früher ansetzen. Also Arbeitswelt beginnt ja in der Schule, nicht im Job.
Und, ja, und übrigens auch noch mal eine interessante Brücke und Thematik. Wie können Unternehmen eigentlich mithelfen und sich einbringen, damit auch Schule besser funktioniert, nämlich praxisorientierter? Ja, da gibt es dann auch sowas wie Corporate Volunteering. Das heißt, Unternehmen, das hast du ja bei der Hackerschool, ne, bei der Julia Freudenberg, die war doch bei dir auch gewesen.
Ja.
Einige Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden auch ein gewisses Zeitkontingent, um sich zu engagieren. Also im Rahmen eines Ehrenamts oder einer Initiative, wie auch immer. Und da gibt es immer mehr Schulen, die dann eben auch die Unternehmen da reinholen, um dort in Arbeitsgemeinschaften, in Workshops dabei zu sein, auch Richtung Berufsorientierung. Und sowas finde ich eben auch sehr wichtig. Und sowas hat auch mit Haltung zu tun und mit gesellschaftlicher Förderung. Nicht nur höher, schneller, weiter, sondern wir gucken nach links und rechts, wie wir helfen können.
Und was ist genau deine Rolle da? Also wie würdest du die beschreiben?
Der Direktor. Ich bin Schuldirektor dort und
der Frühstücksdirektor.
Ich bin schon wieder Referent. Auch interessant, wieso die Branchen unterschiedliche. Es gibt ja in der Wirtschaft, dann Titel. Hast du immer die Manager, ne? Social Media Manager bist du dann und war ich auch mal. Und jetzt bin ich wieder Referent für Marketing und Kommunikation. Und das ist alles, was nach innen erzählt wird in Richtung Schulgemeinschaft. Dazu gehören auch die Eltern und Ehemalige und so weiter. Also Fundraising ist da nachher auch mit drin. Machen wir auch mit dem.
Ja, das ist ja genau dein Thema. Auch mit
den Eisbademeisters, also das geht da auch zusammen. Und alles, was nach außen geht, also Social Media wird jetzt aufgebaut, Webseite. Wobei, wer geht schon noch auf Webseiten? Ne? Das ist, glaube ich, nur noch Futter für die KI-Agenten.
LLMs. Ja. Ja. Deswegen fangen jetzt alle an, ihre Webseiten auf LLM zu optimieren. Und ich denke, ist das so der Job, den wir tun sollten? Ich weiß es nicht.
Bin ich auch kein Experte, aber naja, das gucken wir uns halt gerade alles an. Und am Ende geht es wie immer auch hier um schöne, gute Geschichten, ne? Also das ist dann der rote Faden bei mir, der sich dann eben auch durch beide Welten zieht, durch die Teilzeit und durch die eigene Geschichte. Also, dass man gute Geschichten ermöglicht, aufbaut oder Design, könnte man auch sagen, und dass man damit einen Impact generiert.
Und denkst du, dass die Bildungswelt jetzt noch stärker in deinen Podcast auch reinschwappen wird?
Also, weil es mich ja auch interessiert. Und ich glaube, das ist immer.
Du bist die Brücke.
Das ist immer die Grundlage für ein gutes Produkt, dass du da auch ein Interesse dran hast, ne, wenn du den Podcast mal als Produkt sehen wollen würdest. Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Unternehmen hättest, das sagt, ich bin jetzt dein Sponsor, lieber Good Work, wir möchten jetzt aber ganz viel dieses Thema oder unsere Kunden aus der Branche mit reinbringen, das würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wenn du nicht Interesse hättest.
Nee, das würde nicht funktionieren. Genau.
Ich habe ja auch bei ein, zwei Startups mal gearbeitet und deswegen habe ich da auch eine Affinität und habe immer wieder Startup-Gründer drin gehabt im Podcast. Ich habe eine Agentur-Vergangenheit, deswegen sind auch immer wieder Agenturleute drin gewesen, die ich persönlich spannend finde. Und so ist es jetzt gerade auch mit diesem ganzen Bildungsthema. Ich hatte ja auch schon den Gerd Mengel, der ja mittlerweile auch so ein Bildungsinfluencer ist aus Rostock, ehemaliger Schulleiter, schon vor Jahren. Mhm. Und da gibt es mittlerweile sehr, oder Nina Mühlhens kennst du auch, Digital School Story, die war ja auch schon vor Ewigkeiten bei mir. Also da gibt es viele, die da mittlerweile dran sind. Und alles, was so mit Innovation und auch neuem Arbeiten, neuem Lernen zu tun hat, ist, glaube ich, eine gute Brücke zu dem, was es bisher auch gab.
Ja, und mindestens du bist die Brücke. Also ja, von daher.
Ich bin die Brücke.
Es gibt doch immer diesen Glaubenssatz, schon fast diesen uralt Marketing, du musst dich spitz positionieren, weil sonst vertust du so viel Chancen, du kannst doch nicht. Fühlst du diesen Druck nicht oder hast du nicht das Gefühl, du musst da irgendwie viel spitzer unterwegs
sein? Mit dem Podcast?
Nein, generell, mit deinen gesamten Aktivitäten. Also fühlst du dich da manchmal zu vielfältig oder denkst du, nein, für mich ist da eine klare Linie? Eben das Storytelling zum Beispiel. Oder also ist das so ein Druck, weil ich erlebe das bei Druck, vielen Menschen, die selbstständig sind, die sich da richtig mit, also richtig dran abarbeiten, dass sie denken, ich muss das noch viel spitzer packen.
Ich glaube, am Ende geht es nicht um spitz oder breit, sondern um Resonanz. Und da muss man viel ausprobieren und fühlen, bekomme ich da eine Resonanz? Ich kann natürlich super spitz sein und bekomme gar keine Resonanz. Oder wie jetzt kürzlich auch jemand bei mir im Podcast meinte, es geht eigentlich darum, schon erstmal vielleicht wenige Kunden zu finden, die du gut kennst, ja, die du verstehst und vor allen Dingen ihre Probleme. Und dann brauchen sie ein Problembewusstsein. Das ist extrem wichtig. Das heißt, wenn du Kunden findest, die ein Problem haben und das Bewusstsein dafür, also dass es gelöst werden muss, und wenn du dann diese Lösung dazu bietest, also wenn daraus ein Schuh wird, dann kannst du es danach größer machen. Aber du brauchst erstmal diese kleine Gruppe. Vielleicht ist es das, was du meinst mit erstmal spitz. Aber wenn klar wird.
Ich teile den Glaubenssatz nicht. Ich glaube das nicht, ja, weil danach würden ganz viele Menschen, die hochgradig erfolgreich sind, die ich kenne, die überhaupt nicht spitz positioniert sind, nicht diesen Erfolg haben, den sie haben. Und andersrum kenne ich ganz viele Menschen, die sehr präzise ein Produkt, ein Angebot geschmiedet haben und dessen aber dann auch irgendwann wieder überdrüssig werden und die es dann verdammt schwer finden, aus dieser spitzen Nische sich wieder raus wegzuentwickeln. Und natürlich ist das für eine Zeit lang vertrieblich bestimmt einfacher, ja, wenn du sagst, ich bin hier das One-Trick-Pony.
Wenn du so festgelegt wirst.
Ja, das macht vertrieblich erstmal wahrscheinlich die Welt ein bisschen leichter. Aber ob das der einzige Weg ist zum Erfolg, da habe ich ja sowieso immer so meine Grundzweifel. Und das
muss
sich
auch weiterentwickeln, ne? Also liebe Lasse, ne? Fünf-Stunden-Tag, ja. Das ist immer noch, womit viele ihn jetzt noch verbinden, obwohl er viel mehr kann und weiß und sagt. Aber wenn du natürlich einmal so ein großes Ding hattest, deswegen bei mir wird es auch so sein, dass mich Leute weiterhin mit New Work verbinden, auch wenn für mich immer mehr so dieses Storytelling-Thema im Vordergrund steht. Ne? Mhm. Aber ich glaube, man kann ja auch was dafür tun, dass man mit anderen Themen verbunden wird. Das hat dann mit Personal Branding zu tun, auch wenn der Begriff ausgelutscht ist. Aber du bist dafür verantwortlich, womit Leute dich verbinden, indem du bestimmst, wofür du sichtbar wirst.
Ja, auf jeden Fall. Und das kann vielfältiger sein. Das kann viel mehr sein als nur eine Methode oder eine bestimmte thematische Ecke.
Ja.
Und manchmal ist es, für manche Menschen ist es genau gut, so spitz zu sein. Nur was ich damit sagen will, es gibt nicht dieses eine Erfolgsrezept.
Also wenn es um Business geht, du musst einfach, es muss klar sein, welches Problem du löst. Mhm. Und dann muss man dir das auch zutrauen. Und dann muss man dich auch sympathisch finden. Also Leute, die zum Beispiel mit mir jetzt in diesem Storytelling-Sparingsprogramm arbeiten, ne, die machen das, weil sie mir vertrauen. Also sie trauen mir das zu, dass ich ihnen helfen kann, aber sie vertrauen mir auch, weil ich natürlich auch durch den Podcast schon eine vertrauensbildende Maßnahme sozusagen geleistet habe.
Absolut.
Also du möchtest ja mit Menschen arbeiten oder auch im Coaching, ne, mit denen du auch irgendwie eine gewisse, ja, Verbindung ist jetzt zu viel, aber du weißt, was ich meine, ne? Von denen du glaubst, dass sie dir helfen können.
Genau.
Ja. Also wer dich beauftragt, der wird ja auch nicht nochmal irgendwie einen Clarity Call haben wollen, sondern der hat dich schon kennengelernt, weil du ja auch sichtbar und hörbar bist.
Ja, also ich überlege gerade, also es kommt schon durchaus immer mal wieder vor, dass Kunden in einem Beratungskontext sich den Podcast noch nicht angehört haben, weil die sagen dann schon so Sachen wie, da muss ich noch mal reinhören und dann machen die das auch. Also es ist nicht immer so, aber sehr oft halt schon, sehr oft schon, ja, dass sie dann sagen, ja, ich kenne sie ja schon oder
ja. Du könntest ja fast nochmal eine eigene Special-Podcast-Folge machen, wo du erklärst, wie du denen helfen kannst, die du nicht als Folge in der Serie veröffentlichst, die du nur auf deine Website stellst.
Ja, das könnte man machen, stimmt. Mhm. Stimmt, auch eine gute Idee.
Ja.
Ja gut, Jonas. Also das heißt, von jetzt 7. Geburtstag, was feiern wir am 8.? Was wird das Thema sein, was dich beschäftigt am 8.?
Das ist eine gute Frage. Das sagen immer Leute, wenn sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Ne? Das ist eine gute Frage.
Das ist eine gute Frage. Zeitgewinn.
Sehr
das kann man immer machen. Gute Frage. So bin ich das noch nie gefragt.
Also ich weiß es nicht und ich halte mich da jetzt auch einfach mal zurück, irgendwas zu mutmaßen. Ich habe keine Ahnung und ich finde es auch schön. Mhm. Ich habe mir auch angewöhnt, Unsicherheit ein bisschen zu genießen. Ist doch auch schön, wenn man sich noch überraschen lassen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag ja gerne in Vorträgen, ja, bereitet euch darauf vor, überrascht zu werden. Ne?
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass ich mir vieles noch nicht vorstellen kann.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin mir sicher, dass wir beide weiter sprechen werden und auch unser
Radkowski-Format
wird auch hoffentlich noch leben. Wann machen wir das denn wieder?
Das machen wir auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Also eine Adventsfolge fände ich schon sehr schön. Das machen wir.
Worum geht's da? Wie funktioniert das? Was ist der Unterschied zum Podcast für die, die es nicht kennen?
Ja, wir reden ja alles außer Arbeit, die schöne Alliteration. Also da geht's ja so ein bisschen, ich sag mal, das Popkulturelle. Also nicht unbedingt, ach so, apropos, da könnten wir zum Beispiel mal über Haftbefehle und so reden. Das ist ja ein Thema, was ich mit dir unbedingt, ja natürlich.
Ist ja auch so regional relevant für dich.
Ja, ja, dich muss ich ja nicht fragen, oder?
Nee, ich habe es natürlich auch gesehen. Ich habe ja an der neuen Schule jetzt bei mir die Musiklehrerin schon gefragt, ob sie die Texte behandeln.
Ja.
Aber sie war noch nicht so angetan.
Mhm. gibt es ja schon eine Diskussion jetzt dazu, ob man das in den Schulen zeigen sollte. Also das fände ich zum Beispiel ein Thema für Radkowski auf jeden Fall. Dann, wenn wir eine Adventsfolge machen, natürlich auch wie viel machst du Rauhnächte? Nee. Das fände ich ein sehr schön.
Ja, aber so Tradition jetzt hast du schon zum Ende des Jahres.
Ja, so Tradition, genau. Genau. Wie abergläubig bist du und wie viel Vorsätze hast du fürs neue Jahr und solche Dinge? Und
das machen wir. Genau. Und das könnt ihr dann das live auch im Video sehen und verfolgen.
Genau.
Das wird dann nämlich
nicht nur zum
auf LinkedIn gepostet. Kann man das dann auch auf YouTube parallel sehen?
Genau, man kann es auf YouTube parallel live sehen, man kann es aber auch nachgelagert noch sehen. Also es wird ja dann, ist verfügbar.
Meine
also
Hörer sind ja mehr auf Xing. Mhm. Die hier zuhören, sind ja noch mehr auf Xing. Nein, Spaß.
Nee, ich glaube wirklich nicht. Nee. Nee. Na gut.
Jule, es war mir wieder eine Freude.
Ich danke dir. Ja, sehr schön, mal ein bisschen zu hören, mit dir zu reden über Podcast, was das eigentlich bedeutet und vor allen Dingen aber auch deine neuere berufliche Entwicklung mal ein bisschen zu verstehen.
Was ich aber auch nochmal dazu sagen will, ich will das jetzt auch gar nicht romantisieren, das ist schon auch schwer, sich irgendwie wieder neu einzuarbeiten und zu orientieren und Leute kennenzulernen. Wer macht hier was? Was sind die Gepflogenheiten? Ne? Wie ist das hier?
Wie läuft der Hase hier? Mhm.
Ich habe mal bei einer Firma angefangen, eine Softwarefirma. Das war so, als wir aus Hamburg wieder kamen. Da meinte der Chef, na Herr Rath, Sie werden schon sehr schnell mitbekommen, was hier geht und was hier nicht geht. Und dann hat er mich damit entlassen. Da dachte ich auch, na toll, super Briefing. Aber so ist es ja am Ende immer, ne? Also man muss erst mal gucken, wer ist hier mit wem verheiratet oder wer hatte mal eine Affäre. Das gibt's ja überall, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, was für ein Scheißsatz. Er konnte doch wenigstens mal ein bisschen was davon disclosen, ja? Was ist denn, wie geht denn
so ein Zwinker hat er mir, glaube ich, noch mitgegeben. Das. Nee, also das ist schon auch, da trainiert man den Veränderungsmuskel, den eigenen, wenn man Onboarding, also wenn man selber Element des Onboardings ist. Ich habe es ja nur schon tausendmal andersrum erlebt, dass man Leute hilft, reinzukommen. Aber dann selber derjenige zu sein, ja, ich mache es halt einfach so, ich treffe unglaublich viele und verabrede mich zu halbstündigen Meetings, immer nur 30 Minuten und dann podcaste ich quasi. Ich quetsche dir aus, wer sie sind, was sie vorhaben und mache mir so meine Notizen und baue mir so mein Netzwerk auf. Am Ende, so wie immer.
So wie immer. Ja. Also da können wir auf jeden Fall alle von dir lernen. Das machst du sehr strategisch schlau und sehr smart. Also ich halte weiter meine Augen offen nach dir und sowieso bleiben wir in Verbindung. Und ich würde sagen, im Advent wird man uns hören und sehen.
Auf jeden Fall, liebe Jule.
Ja, dann nochmal happy, happy Birthday, lieber Gabriel. Und genieß noch deinen Geburtstag.
Vielen Dank, schön, dass du da warst. Und geht mal alle zu Jule rüber und hört mal in ihren Podcast rein, den Good Work Podcast. Und drückt da mal auf Abonnieren. Das ist nämlich ein wunderbarer Podcast, den Jule auch mit sehr viel Liebe macht. Und auf LinkedIn kriegt ihr sie auch. Das findet ihr natürlich in den Shownotes.
Bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.